dann weiter. Darum steht in der Schrift, nämlich Jesaja 28, Vers 16, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Der Eckstein. Das heißt, Jesus ist der kostbare Eckstein und für uns bedeutet es, wer an ihn glaubt, wie hier steht, der steht unter dem Schutz seines unfehlbaren Planes. In Zion wird er gelegt. Zion, der Berg Zion in Israel, der Ort, auch zu dem der Herr Jesus wiederkommen wird. Und der Eckstein ist die Maßgabe für den Bau der Gemeinde. Für den Bau, der Eckstein, an dem sich alles ausrichten wird. Und jetzt schon ausrichten muss. Und Petrus sagt, wer an den glaubt, an diesen Eckstein, der alles ausrichtet, der soll nicht zu Schanden werden. Der wird nicht scheitern. Der steht unter dem Schutz dieses Ecksteines. Der braucht nicht zu fürchten, dass er verloren geht. Der braucht nicht zu fürchten, dass er auf eine Bahn kommt, auf der sein Leben vom Ziel wegtreibt. Wenn du in dieser persönlichen Gemeinschaft mit dem Herrn, mit dem Eckstein lebst, dann stehst du unter seinem Schutz. Er hält die großen Linien in seiner Hand. Und du wirst nicht zu Schanden werden. Weil Jesus seinen Plan zum Ziel bringt und deswegen die, die an ihn glauben, nie enttäuscht werden können. Und dann schließlich der letzte Stein, der kritische Stolperstein. Schluss von Vers 7 und Vers 8. Dann dazu, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes, Formulierung aus Psalm 118, und ein Fels des Ärgernisses, Jesaja 8. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Also Jesus ist der kritische Stolperstein und das bedeutet für uns, die wir an ihn glauben, wir gehören für ewig auf seine Seite und bleiben verschont vom Gericht über die Ungläubigen. So wird ja dieser Gegensatz hier deutlich. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Aber für die Ungläubigen ist der Stein, der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses, sie stoßen sich an ihm. Der Apostel flüchtet sich hier nicht in Grautöne. Es wird sehr, sehr deutlich gesagt, für euch, zu den Christen, der kostbare Eckstein, und für die anderen, die Ungläubigen, der Stolperstein. Entweder du wirst durch den Herrn gerettet oder du kommst durch den Herrn zu Fall. Es gibt gegenüber dem Herrn Jesus keinerlei Neutralität. Wenn du nicht zu ihm als deinen Eckstein findest, wenn du nicht dein ganzes Leben an ihm ausrichtest und an ihn hängst, dann wird derselbe Jesus Christus für dich zum Stolperstein, über den du zu Fall kommst. Wer nicht in Jesus seinen Retter findet, der hat in ihm seinen Richter. Und das sage ich mal, wenn ich eine Beerdigungsliturgie am Grab mache, also wenn wir dann den Sarg in das Grab hineinlassen und das letzte Gebet gesprochen wird, beziehungsweise nach meinem Bibelwert vorgelesen, zitiere ich meistens eines der Jesus-Worte und sage dazu, wir befehlen den Verstorbenen in die Hände des lebendigen Gottes. Er ist unser Retter oder Richter durch Jesus Christus. Er ist unser Retter oder unser Richter. Es gibt nur das eine oder das andere. Und Petrus erklärt nun, worin sich das praktisch zeigt, wenn einer Jesus ablehnt. Sie stoßen sich an ihm. Warum? Weil sie nicht an das Wort glauben. Weil sie die Botschaft ablehnen. Die Botschaft des Evangeliums. Und das macht deutlich, auch ihnen hat Gott seine Einladung überbringen lassen, aber sie haben ihm nicht geglaubt. Sie glauben nicht an das Wort. Sie waren nicht bereit, dem Wort zu glauben. Und diese Ablehnung des Wortes ist in den Augen der Bibel Schuld. Und wer Jesus schuldhaft ablehnt, für den bleibt dann nur noch was? Gottes Gericht. Der ist dann dazu bestimmt, über Jesus zu stolpern und an Jesus zu scheitern. Manche Ausleger haben auch versucht, diesen Vers 8 im Sinne einer doppelten Prädestination, also einer Prädestination, einer Vorherbestimmung zur Verdammnis zu deuten. Nach dem Motto, sie sind von Ewigkeit her dazu bestimmt, nicht an das Wort zu glauben. Sie sind von Ewigkeit dazu bestimmt, nicht an das Wort zu glauben. Man kann das sprachlich, man kann es so machen. Man muss es aber nicht so machen und der Kontext liegt das auch nicht, der Zusammenhang liegt es auch nicht nahe. Es gibt sowieso, aber da haben wir jetzt nicht die Zeit, das vielleicht in der Fragestunde mal, es gibt ohnehin in der Bibel nach meiner Überzeugung und Einsicht, auch wenn wir etwa Römer 9 dazu nehmen, nicht die Aussage einer doppelten Prädestination. Das ist, geht nicht logisch auf. Die Bibel sagt ganz klar, der Gerettete dankt dem Herrn dafür, dass er von Ewigkeit her zum Heil vorherbestimmt ist. Vorherbestimmung zur Rettung. Aber wir können jetzt nicht sozusagen den Umkehrschluss ziehen und wenn die Geretteten ihre Rettung dem Herrn verdanken, dann können auch die Verlorenen ihr Verlorensein gewissermaßen letztlich auf den Herrn schieben und sagen, er hat sie eben von Ewigkeit her zur Verdammnis aktiv bestimmt. Dieses gibt, das ist Mensch, der versucht, zu menschlicher Konsequenz zu kommen, aber es wird so nach meiner festen Überzeugung in der Bibel nicht gelehrt und es spricht auch nichts dafür, diesen Versen ausgerechnet in dem Sinne dann zu deuten. Der Vers sagt übrigens gar nichts über einen bestimmten Zeitpunkt. Er sagt auch nicht, weil sie von Ewigkeit her dazu bestimmt sind, sondern er sagt sehr wohl etwas aktiv über den Grund des Gerichtes. Was steht hier über den Grund des Gerichtes? Weil sie nicht glauben. Das ist der Grund. Das ist ein Partizip und das Partizip kann hier sehr gut kausal gebraucht werden. Weil sie nicht glauben. Da steht nicht, weil sie dazu von Ewigkeit her bestimmt sind. Und von daher spricht eben vieles dafür, diesen Vers so zu verstehen. Und wenn man dann noch den unmittelbaren Zusammenhang von Vers 6 dazu nimmt, wo Gott auch die Begründung für Scheitern und Gelingen womit deutlich macht, mit dem Gegensatz von Glauben und Unglauben. Wenn man dieses alles zusammennimmt, dann ist es nach meiner Überzeugung wesentlich stimmiger und schlüssiger, diesen Vers 8, der auch gewissermaßen eine Ausnahme im Neuen Testament wäre, nicht im Sinne einer aktiven Prädestination zur Verdammnis zu verstehen. Sie werden verworfen, weil sie nicht glauben. Und sie werden dazu dann bestimmt. Wer nicht glaubt, ist zur Verlorenheit, zum Gericht bestimmt. Also nochmal, nicht zum Unglauben sind sie bestimmt, sondern wegen des Unglaubens sind sie zum Stolpern bestimmt. Aber es bleibt nicht beim Stolpern. Wer über Jesus stolpert, beziehungsweise wer sich an ihm stößt, der wird sich auch über Jesus ärgern. Das ist das Wort, was aus Jesaja genommen ist. Für den wird Jesus über kurz oder lang zum Ärgernis, zum Skandal. Der ärgert sich über Jesus, der lehnt ihn ab, der kämpft möglicherweise aktiv gegen ihn oder er lässt ihn einfach links liegen. Und weil er Jesus nicht sieht, wendet sich dann oftmals sein Ärger gegen jenen Teil von Jesus, den er sieht. Und das ist seine Gemeinde. Das sind seine Zeugen in dieser Welt. Und darum ist es völlig logisch, dass in einer Welt des Unglaubens die Gemeinde Jesu Widersacher haben muss. Denn es gibt dem Herrn Jesus gegenüber keine Neutralität. Und wir sind gewissermaßen seine sichtbare Gestalt in dieser Welt, sein Leib, wie Paulus sagt. Und was das heißt, das haben ja schon die ersten Briefempfänger am eigenen Leibe gespürt, dieser Widerstand gegen Jesus, der immer wieder andere Formen annehmen kann. Also Petrus zeigt uns hier, was für ein Reichtum uns geschenkt wird, als Folge der persönlichen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Erstens, Jesus ist der lebendige Stein, wer zu ihm kommt, hat Zugang zum ewigen Leben und seinem ewigen Vater. Dann, Jesus ist der kostbare Eckstein. Wer an ihn glaubt, wie es hier steht, der steht unter dem Schutz seines unfehlbaren Planes und Jesus ist der kritische Stolperstein. Das heißt für uns, wer glaubt, hier wieder, der gehört für ewig auf seine Seite und bleibt verschont von dem Gericht, das bestimmt ist, festgelegt ist für die Ungläubigen. So, und aus dieser persönlichen Gemeinschaft mit Jesus, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, folgt nun die privilegierte, die bevorrechtigte Gemeinschaft der Christen. Ich will nur mal in Klammern sagen, weil ich gerade darauf angesprochen worden bin in der Pause. Nicht Wie sollen wir sozusagen mit diesem Eifer das Wort Gottes studieren? Das ist keine Frage des Intellekts. Das ist nicht in erster Linie eine Frage der theologischen Ausbildung, nicht in erster Linie eine Frage, ob ich Griechisch oder Hebräisch kann, ob ich Theologie studiert habe oder nicht. Das kann alles hilfreich sein. Kann. Sollte. Aber dieser Eifer, dieser Hunger nach dem Wort Gottes, der hat nichts damit zu tun, was für einen Bildungsstand ich habe und was für eine Ausbildung. Sondern das ist eine Frage des Herzens. Und jeder von uns, ich kenne so viele Menschen, die formal wenig Bildung haben und biblisch Lehrer sind. Das ist eine Frage unserer Beziehung zum Herrn Jesus Christus, wie viel uns seine Wahrheit wert ist. Es hat nichts mit, klar, es ist das Geschäft der Theologen dann, dass wir uns ein bisschen mit Grammatik auskennen, dass wir ein paar Zusammenhänge noch deutlich machen können. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist auch nützlich und es hilft. Und es hilft anderen dann wieder auch bestimmte Dinge ihrerseits zu entdecken. Aber es ist nicht mitnichten die Voraussetzung dafür, ein leidenschaftlicher Nachfolger des Herrn und ein intensiver Liebhaber seines Wortes zu sein. Da dürfen Sie sich bitte nicht sozusagen auf eine falsche Schiene bringen lassen. Wenn Sie den Herrn bitten, er möchte Ihnen diesen Eifer schenken, bitten, er möchte Ihnen helfen, sein Wort zu verstehen, wenn Sie anfangen, das, was Sie verstehen, in Ihrer Bibel zu unterstreichen, nach Aussagen über Gott zu suchen, ein gutes Buch hier über die 12 Apostel zum Beispiel zu nehmen und darin zu studieren, dann können Sie innerhalb kurzer Zeit vielleicht mehr kapieren als so mancher Theologe. Bitte, das muss ganz deutlich sein. Okay. Also, jetzt weiter, die privilegierte Gemeinschaft der Christen. Wir versuchen das jetzt ein bisschen voranzubringen. Was sind wir? Jetzt geht's weiter ab Vers 9. Ihr seid aber, sagt er, ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die ihr einst nicht ein Volk seid, nun aber Gottes Volk seid, einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Also, ich habe das ja Ihnen aufgeschrieben, welche Würden uns hier zugesprochen werden als Gemeinde. Wir sind das auserwählte Geschlecht, ein auserwähltes Geschlecht, wie da wörtlich steht. Wir gehören zur Gemeinde, weil der Heilige Geist, der Heilige Gott durch den Heiligen Geist, durch sein Wort uns berufen hat, und er hat uns berufen, weil er uns von Ewigkeit her auserwählt hat. Er hat uns dazu bestimmt, das ist der tiefe Trost, das ist die Ermutigung der Erwählungslehre von Ewigkeit her, hat er seine Hand auf unser Leben gelegt. Aber damit nicht genug, wir sind eine königliche Priesterschaft. Wir dürfen in die Gegenwart Gottes treten, der Weg ist frei, wir sind in den Priesterstand erhoben, unabhängig davon, ob wir eine theologische Ausbildung haben. Wir sind ein königliches Priestertum, steht hier. Lesen Sie dazu bitte 2. Mose 19, Verse 5 bis 6. Was da steht über das königliche Priestertum, wir dienen dem König und wir werden einmal zusammen mit dem König herrschen. In Offenbarung 20, Vers 6 wird über das tausendjährige Reich gesagt, sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Königliche Priesterschaft, was für eine Würde. Und dann weiter, wir sind ein heiliges Volk. Im Alten Testament hatte Gott das Volk Israel in der Wüste in besonderer Weise für sich auserwählt, schon vor der Wüste. Er hat es abgesondert, heilig. Er hat es mit einer Aufgabe betraut. Aber Israel hat in seinen Führern den Messias verworfen. Aus dem Jüngerkreis gehörte keiner zum religiösen Establishment. Keiner zu den klassischen Vertretern der Theologie. Keiner. Die waren nicht ungebildet, teilweise, aber sie waren nicht wie Paulus. Paulus, große Ausnahme. Rabbis, gut. Aber dennoch hat Gott sein Rettungsprojekt nicht aufgegeben. Israel hat den Messias verloren und Gott hat sich ein neues, heiliges Volk ausgesondert, die Gemeinde Jesu, aus Juden und Heiden. Alle Menschen, die Jesus als ihren Herrn anbeten. Und Vers 10 macht diesen Umschwung deutlich, diese Wasserscheide für die Heiden. Ihr wart einst nicht sein Volk, nun aber seid ihr Gottes Volk. Ihr wart einst nicht in Gnaden, nun aber seid ihr in Gnaden. Ihr seid ausgesondert, ihr seid mit einer Aufgabe betraut. Ihr seid ein heiliges Volk. Und als ob das noch nicht genug wäre, fügt er noch hinzu, ein Volk des Eigentums. Auch dieser Titel gehörte ursprünglich zu Israel, 2. Mose 19, Vers 3. Aber sie weigerten sich, sie wollten Jahwe nicht gehorchen, mit Ausnahme eines treuen Restes. Aber der lebendige Gott hat sich ein neues Volk zum Eigentum erworben und er hat dafür einen unermesslich hohen Preis gezahlt. Das Leben seines eigenen Sohnes. Er hat uns erkauft. Wir sind ein Eigentum des Herrn durch den Opfertod Jesu am Kreuz. Wir dürfen singen, er hat uns ferner wohl bedacht und uns zu seinem Volk gemacht. Zu Schafen, die er es bereit zu führen, stets auf guter Weise. Und Paulus kann in Titus 2, Vers 14 jubeln. Er reinigte uns sich selbst, für sich selbst, als ein Volk zum Eigentum. Titus 2, Vers 14. Wir machen uns oft gar nicht klar, welches Privileg, welche Würde darin liegt. Auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum, heiliges, begnadigtes Volk. Israel hat ihn verworfen. In seiner Mehrheit, in Gestalt seines religiösen Führungsadels. Und dennoch müssen wir an dieser Stelle, damit keine Missverständnisse auftreten, auch ein anderes noch sagen. Wenn Petrus mit diesen Titeln, die aus dem Alten Testament genommen sind und die ursprünglich exklusiv für Israel gebraucht worden waren, die Privilegien der Gemeinde Jesu beschreibt, aus Juden und Heiden, dann sagt er damit nicht, dass die Gemeinde Jesu endgültig an die Stelle des alttestamentlichen Bundesvolkes getreten wäre und es gewissermaßen beerbt hätte oder ersetzt hätte. Es gibt dazu immer wieder eine Diskussion zwischen Leuten, die sich sonst in vielen, vielen Dingen einig sind. Zurzeit tobt auch in den Vereinigten Staaten darüber eine wieder mal, das kommt so alle paar Jahre wieder mal hoch, auch in Deutschland. Und Freunde diskutieren dann an dieser Stelle. Und es gab viele Seminare zu diesem Thema, auch im Rahmen dieser Pastorenkonferenz. Das ist offensichtlich dort momentan eine ganz heiße Kiste. Wie gesagt, Petrus sagt nicht, dass die Gemeinde Jesu endgültig an die Stelle des alttestamentlichen Bundesvolkes gerückt wäre. Er sagt nicht, ihr seid das Volk. Da steht kein bestimmter Artikel, sondern er sagt, ihr seid ein heiliges Volk. Das wird in vielen Übersetzungen dann als das Volk übersetzt. Das ist aber nicht richtig. Ihr seid ein heiliges Volk, steht da. Ja, zur Zeit kann Israel als Volk seine große Aufgabe nicht wahrnehmen. Aber die Bibel sagt auch noch etwas anderes. Sie sagt, dass am Ende der Zeiten es zu einer Umkehr im großen Stil kommen wird. Und dass dann ein großer Teil der Nation Israel Jesus als seinen Retter erkennen und anerkennen wird. Und an anderer Stelle hat Petrus das ausdrücklich auch so gelehrt. Gucken Sie mal, wir können das jetzt nicht im Einzelnen entfalten. Apostelgeschichte 3, Verse 19 bis 21 zum Beispiel. Dazu können Sie auch eine Predigt im Internet downloaden. Also unter unserer üblichen Adresse www.beg-hannover.de. Es steht auch irgendwo auf Ihrem Material. Da finden Sie unsere Predigtreihe zur Apostelgeschichte und da können Sie diese Predigt über Apostelgeschichte 3, in der auf Vers 19 steckt, da finden Sie das nochmal ausführlicher. Und Paulus hat das auch gesagt. Paulus hat gesagt in Römer 11, Gott wird seine Verheißung an Israel als Volk erfüllen und nicht zurücknehmen. Römer 11, 26 bis 29. Und das wird geschehen im Zusammenhang mit der Wiederkunft des Herrn Jesus. Und in Sacharja 14, Vers 4 zum Beispiel steht, dass seine Füße dann wo stehen werden? Auf dem Ölberg. Das ist mit keinem Satz irgendwie zurückgenommen worden. Und wir haben damit zu rechnen, dass das geschieht, was Gott versprochen hat im Alten Testament, im Volk Israel. Das hat er durch das Neue Testament nicht aufgehoben, nicht umgedeutet, sondern bestätigt. Auch dass Israel aus der Zerstreuung zurückkehren wird ins eigene Land. Und dorthin wird der Messias am Ende der Zeit kommen. Wie soll er dorthin kommen, wenn das Volk nicht in dem Land ist? Und dann bricht jene Zeit an, die Petrus genannt hat, die Zeit der Erquickung. Und dann wird der Messias von Jerusalem aus über Israel und die ganze Welt herrschen. Aber bis das geschieht, steht Gottes Heilsplan nicht still. Denn es gibt schon jetzt ein auserwähltes Geschlecht. Es gibt schon jetzt eine königliche Priesterschaft in Aktion. Ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Und das, sagt Petrus, seid ihr. Die Gemeinde Jesu Christi. Und darum seid ihr auch, und das ist das Letzte, was hier steht, ein beauftragtes Volk. am Ende von Vers 9, dass ihr verkündigen sollt die Wahrheiten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist die Aufgabe, an der Israel so kläglich gescheitert ist. Und das ist ein klarer Auftrag für unseren Außendienst, dass wir seine großen Taten verkünden, sein Erlösungswerk, dass wir das bekannt machen, dass er uns berufen hat, dass er uns herausgerissen hat aus der Finsternis unserer Schuld und Verlorenheit und unserer Rutschbahn zur Hölle, dass er uns da herausgerissen hat zu seinem wunderbaren Licht. Diese 10 Verse haben es in sich. Und sie tragen die ganze Last dieses zweiten Kapitels und deswegen haben wir uns dafür auch besonders viel Zeit genommen. Der Herr will, dass dein Glaube wächst. Und dafür gibt er dir diese beiden großen Geschenke, die richtige Gemeinschaft und die richtige Ernährung. Und darum ist es so wichtig, dass wir die richtige Gemeinschaft auch wirklich suchen und wahrnehmen, dass es uns zu den Christen treibt. Dass wir die Gemeinschaft der Christen pflegen. Und das ist besonders für jene schwierig, die oft in einem Umfeld sind, wo sie keine bibeltreue Verkündigung haben, wo sie keine Leute finden, mit denen sie beten können. Das ist eine ganz, ganz große Not. Bitten Sie, dass Gott Ihnen einzelne Leute zeigt, wo Sie anfangen können. Und wenn Sie als eine Gebetszelle beginnen, und das ist unsere große Hoffnung, das ist unser Gebet, dass auch durch diese Bibeltage ein Stück weit Gemeinde Jesu gesammelt wird und wir uns gegenseitig stärken und ermutigen können. Und uns umso mehr bewusst werden, dass wir zu dieser privilegierten Gemeinschaft gehören dürfen, die der Herr Jesus als seine lebendigen Steine zusammengemauert. So, und wenn wir so an ihm hängen, dann will er uns auch gebrauchen und das können wir jetzt schneller machen, aber ich brauche noch ein paar Minuten, um die Linie zu ziehen. Dann schickt er uns in die Welt hinein. Das ist das Zweite, überzeugt die Welt. Und Sie sehen hier an dem Text, dass Petrus richtig nochmal neu ansetzt. Als ob er einmal tief Atem holt und dann sagt er, liebe Brüder, also so, jetzt kommt ein neuer Abschnitt gewissermaßen. Liebe Brüder, ich setze nochmal an, das sage ich hier auch. Ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden. Und jetzt kommt wieder diese grammatikalische Signallampe, damit ihr... Das ist jetzt dieses zweite Ziel. Damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Das ist eine ganz klare Ansage. Petrus sagt, kein Zuckerschlecken in dieser Welt als Christen. In der Welt seid ihr Fremdlinge, ihr seid Pilger, Vers 11. Ihr werdet als Übeltäter verleumdet, als Fundamentalisten, als Leute, die eine Gefahr für die Demokratie darstellen, wenn sie ihre Kinder zu Hause unterrichten. Ihr werdet als Feinde der freien Meinungsäußerung abqualifiziert, wenn ihr für das Recht auf freie Meinungsäußerung etwa in der Frage der Schöpfung oder der Frage der Homosexualität plädiert. Ihr werdet, weil ihr eine Wahrheit vertretet, die ihr für nicht verhandelbar haltet, als freiheitsgefährdende Extremisten gebrandmarkt und mit den radikalen Moslems auf eine Stufe gestellt. So, das ist die aktuelle Version von Vers 12. Die euch verleumden als Übeltäter. Das kürzt es ein bisschen ab. So, und jetzt kommt's. Aber, die Kraft der Hoffnung, die Jesus schenkt, die ist so stark, dass ihr dieser Welt eben nicht defensiv begegnet, sondern offensiv. Überzeugt die Welt, sagt Petrus. Er sagt nicht, nehmt euch in Acht vor der Welt. Er sagt nicht, lasst euch nicht von der Welt überzeugen. Sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Überzeugt ihr die Welt. Das ist euer Auftrag. Und das ist die Verheißung. Ihr werdet nicht die ganze Welt erobern. Das ist nicht verheißen. Aber ihr habt diesen offensiven Auftrag, liebe Christen, euch nicht zurückzuziehen, euch nicht einzuigeln, sondern der Welt nicht die Stirn zu bieten, sondern das Herz des Evangeliums. So, und dann zeigen Verse 11 bis 12 das Prinzip, das machen wir noch kurz. Und aus diesem Prinzip folgen dann die einzelnen Beispiele, das Verhalten etwa gegenüber dem Staat, das Verhalten etwa gegenüber dem Arbeitgeber. Und heute Abend wird es nochmal sehr spannend werden, das Verhalten der Christen in der Ehe, das ist dann nicht unbedingt gegenüber der Welt, aber auch nochmal ein praktischer Bereich, in dem der Glaube sich bewähren soll. Überzeugt die Welt. Aber das Grundprinzip steht in den Versen 11 und 12 und das gucken wir uns jetzt an. Worum geht's da? Überzeugt die Welt A durch ein Leben, das Gott ehrt. Darum geht's. Wenn ihr die Welt überzeugen wollt, sollt ihr ein Leben führen, das Gott ehrt. Und Petrus zeigt uns drei Aspekte, die dazugehören. Der erste Aspekt, das ist die geistliche Selbstdisziplin nach innen. Er sagt, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben. Das ist die geistliche Selbstdisziplin nach innen. Was sind fleischliche Begierden? Begierden, fleischliche Begierden, sündige Begierden könnte man auch sagen, das sind die Bestrebungen der gefallenen menschlichen Natur. Und die hat auch der Christ noch in sich. Lesen wir, was Paulus in Römer 7 dazu schreibt. Und wir müssen das richtig verstehen. Fleischlich bedeutet nicht leiblich, sondern auch das Geistige kann fleischlich sein. Fleischlich bedeutet sündig, gegen Gott gerichtet. Das kann unseren Leib betreffen, das kann unseren Umgang mit der Sexualität betreffen, mit dem Alkohol betreffen, mit dem Umgang mit unserer Zeit betreffen. Das kann aber auch die Art und Weise betreffen, wie wir Theologie treiben. Ob wir unser Denken der Bibel überordnen oder unterordnen. Auch Theologie kann zutiefst fleischlich sein. Wie wir denken, nach welchen Maßstäben wir uns richten. Unsere Begierden, mit denen wir uns suchen und nicht Gott. Und nun sagt die Bibel sehr deutlich zwei Dinge dazu. Sie sagt, ja, auch ihr als Christen seid noch Sünder. Auch in euch regt sich dieses noch. Auch ihr könnt noch neidisch sein, egoistisch sein, gierig sein. Aber ihr seid nicht mehr Sklaven dessen. Ihr müsst das nicht mehr mit dieser Konsequenz, wie ihr es früher getan habt. Lesen Sie dazu mal diesen ganzen Abschnitt Galater 5, das schaffen wir jetzt nicht mehr, ab Vers 16. Da sagt Paulus, dass der Geist gegen das Fleisch streitet. Und das ist nicht so platt zu verstehen, das Geistige und das Körperliche, sondern das Sünde ist, ich kann auch mit meiner Sexualität geistlich umgehen. Das heißt, in dem Sinne, wie die Bibel es in ihrem Schöpfungsplan vorsieht. Und ich kann mit meiner Theologie fleischlich umgehen. Es geht also um die Frage nach Gottes Willen, im Gehorsam gegenüber seinem Wort, oder nach meinem eigenen Willen und in Abwendung von dem Führungsanspruch Gottes. So, und da sollen wir es lernen, diesen fleischlichen Begierden zu widerstehen. Petrus sagt hier ganz deutlich, die machen Krieg gegen eure Seele. Sie machen Krieg gegen eure Seele. Vor der Bekehrung wart ihr denen ausgeliefert, jetzt steht ihr im Kampf mit ihnen. Und der Schlüssel für diesen Kampf ist nicht einfach moralische Anstrengung, sondern der Schlüssel ist, dass wir was machen? Im Geist wandeln. Galater 5, Vers 16. Das heißt, dass wir uns in die Arme des Herrn werfen, dass wir um seinen Beistand bitten, dass wir uns auf sein Wort gründen, dass wir versuchen, ihm auch in den kleinen Dingen treu zu sein. Und dass wir, ja, geistliche Disziplin lernen. Wie Paulus das in 1. Korinther 9, 27 sagt, wo er sich mit einem Wettkämpfer vergleicht, der ordentlich trainiert, der sich nicht gehen lässt, der einfach versucht, auch in diesen kleinen alltäglichen Dingen treu und gehorsam zu sein. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das hat nichts mit Verkniffenheit und Verkrampftheit und Verstaubtheit zu tun. Das hat nichts mit Leibfeindlichkeit zu tun. Das ist alles griechisch. Sondern das hat etwas zu tun mit der Sehnsucht, dem Herrn zu gehorchen. Und das, was er schenkt, nach seiner Maßgabe, nach seinem Willen zu genießen und es in seinem Plan und nach seinem Willen zu gebrauchen. Darum geht es. Um geistliche Selbstdisziplin nach innen. Man kann auch viel dazu sagen. Und dann das andere, glaubwürdiges Handeln nach außen. Das ist der andere Aspekt von Vers 12, der Anfang. Ne? Da sagt er, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden. Seid glaubwürdig. Seid glaubwürdig. Lasst sie erkennen, dass ihr anders seid. Richtet euch auch in der Art und Weise, wie ihr den Heiden begegnet, nach dem Willen Gottes. Und das Ganze hat dann eine gezielte Ausrichtung nach oben. Das ist das Dritte, was wir hier sehen. Warum soll das Ganze geschehen? Nicht damit die Welt etwas besser wird. Die Welt geht sowieso irgendwann in den Abgrund. Nein, damit die euch noch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen, das heißt euren glaubwürdigen Lebenswandel und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Wenn Gott gewissermaßen ihrem Leben begegnet, wenn Gott sie ruft, wenn Gott sie stellt. Und was muss geschehen, damit die Gott preisen am Tag der Heimsuchung? Sie müssen zum Glauben an ihn kommen. Und das ist der Zweck, den unser Leben haben soll. Nicht, dass die Welt verbessert wird, sondern dass Menschen aufgrund unseres Lebens fragen und suchen, um den Grund dessen zu finden und dadurch Christus finden und an ihn glauben und nach ihm fragen und von ihm gerettet werden. Darum geht es. Und das ist fast ein wörtliches Zitat von dem, was der Herr Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5 gesagt hat, Vers 16, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist hier gemeint. Also es geht um eine evangelistische Wirkung dessen. Die Missionare Harrop und Ruth Klingen waren während des Zweiten Weltkrieges gemeinsam mit ihrem Sohn in einem japanischen Kriegsgefangenenlager auf den Philippinen, 3 Jahre lang. Sie haben schreckliche Dinge erlebt, Morde, Folter, Quälerei. Und besonders schlimm war dieser Lagerkommandant namens Kunishi. Die meisten hassten ihn. Hat schlimme Dinge gemacht, zum Beispiel kurz vor Kriegsende, da hatte ihnen eine erhöhte Nahrungsration ungeschälten Reis gegeben und sie quasi gezwungen, den zu essen. Und der war aber nicht geschält und wenn man ihn aß, dann verursachte er innere Blutungen und konnte zum Tod führen. Andererseits hatten sie keine Werkzeuge, um den Reis selber zu schälen und sozusagen die Kraft, die sie gebraucht hätten, um den Reis zu schälen, hätte mehr Kalorien verbraucht, als sie gewissermaßen durch den dann aufgenommenen Reis zu sich genommen. Eine verzweifelte Situation, eine brutale Demütigung. Und ja, wie durch ein Wunder haben die Klingens das überlebt, wurden im Februar 45 von den alliierten Truppen dann befreit. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, Jahre später arbeitete dieser Kunishi in Manila als Gärtner auf einem Golfkurs. Er wird entdeckt, verurteilt und später gehängt. Aber in dieser Zeit, wo er entdeckt wird, zwingt man ihn nochmal in den Prozess über seine Vergangenheit nachzudenken, sich damit auseinanderzusetzen. Und kurz vor seiner Hinrichtung bekennt dieser Kunishi den Glauben an Jesus Christus. Und er sagt, was ihn dazu hingetrieben hat gewissermaßen, gerade als er sich nochmal mit dieser schrecklichen Zeit auseinandergesetzt hat. Es war das Beispiel dieser verfolgten Missionarsfamilie. Sonst ruhig das Mikrofon etwas lauter machen, wenn man es hinten nicht hört. Also, das heißt, der Herr kann, wenn wir versuchen, ihm auch unter schlimmen Umständen treu zu sein, unser Leben gebrauchen, um andere dazu zu bringen, dass sie ihn preisen, dadurch, dass sie zum Glauben an ihn kommen. Und das geschieht immer und immer wieder. Es ist nicht immer so dramatisch wie bei Kunishi. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich ein glaubwürdiges Leben führen, das den Herrn ehrt. Und das zeigt sich dann zum Beispiel auch, wie wir mit dem Staat umgehen. Ich will das jetzt nur noch kurz andeuten, was Petrus hier sagt. Das sind die Verse 13 bis 17 und ausführlicher können Sie über das Verhältnis des Christen zum Staat etwa eine Predigt nachhören. Es ist eine Doppelpredigt, die ich über Apostelgeschichte 19, 21 bis 40 gehalten habe. Ich habe das hier extra kursiv gedruckt auf der Liste. Also Verhalten des Christen gegenüber dem Staat können Sie in diesen beiden Predigten zur Apostelgeschichte 19 nochmal vertiefen. Und genauso das Verhalten des Christen gegenüber dem Arbeitgeber, dazu weise ich auf meine Predigt über Epheser 6, Vers 5 bis 8 hin. Das ist hier auch kursiv gezeichnet, das ist ein Teil der Predigtreihe. Eine ganze Predigt darüber, wie sollen sich Christen gegenüber dem Arbeitgeber verhalten. Das können wir jetzt nicht ausführlich entfalten, aber dort können Sie das weiter studieren. Jetzt nur noch ganz kurz, was soll der Christ gegenüber dem Staat machen? Er soll sich unterordnen. Unterordnen gemäß der Gesetze. Wir sind keine Revoluzzer. Ehret jedermann, das heißt, achtet jedermanns Menschenwürde. Jeder ist geschaffen nach dem Bilde Gottes. Auch der schlimmste Verbrecher hat noch eine unverlierbare Würde. Liebt die Brüder, klar, das ist die Familie. Die Mitchristen, das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Fürchtet Gott, ihm allein gebührt Ehrfurcht, letzte Achtung. Sein Urteil allein haben wir zu fürchten. Er allein spricht das letzte Wort und dann ehrt den König. Das heißt, respektiert die Obrigkeit in ihrer Position. Aber da steht interessanterweise nicht fürchtet den König und ehrt Gott, sondern es steht fürchtet Gott und ehrt den König, so wie ihr jedermann ehrt. Er hat seine Funktion, der König. Es ist besser, es gibt eine schlechte staatliche Ordnung als gar keine staatliche Ordnung. Und es gilt für uns Christen, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen, solange sie uns nicht zum Sündigen verleitet. Wenn der Staat etwas erlaubt, was die Bibel verbietet, zum Beispiel Abtreibung, dürfen wir es als Christen nicht tun. Wenn der Staat etwas verbietet, was die Bibel fordert, zum Beispiel Jesus als die einzige Wahrheit zu verkünden, noch verbietet es der Staat nicht, möge er es noch lange nicht verbieten. Aber wenn der Staat es eines Tages wirklich verbieten würde, was die Bibel fordert, dann dürfen wir dem Staat natürlich nicht gehorchen. Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Das ist die Grenze. Aber diesseits dieser Grenze sind wir als Christen loyale Staatsbürger. Wir sind loyale Staatsbürger mit aufrechtem Gang. Wir kuschen nicht, wir biedern uns nicht an, wir mauscheln nicht mit dem Staat, aber wir achten ihn und wir wollen glaubwürdig sein in der Weise, wie wir als Staatsbürger unsere Verantwortung wahrnehmen. Wir sind loyal mit aufrechtem Gang. Wir sind unterordnungsbereit gegenüber den Gesetzen. Aber wir sind zugleich kritisch und im guten Sinne nonkonformistisch, weil wir normkonsistent sind. Das heißt, wir bleiben bei den biblischen Normen feststehen. Das ist unser letztes Maß. Und das ist auch unser letztes Maß dafür, wie wir uns gegenüber den Angeboten und Verboten unseres Staates verhalten. Als loyale Staatsbürger. Petrus sagt nicht, seid Revoluzzer. Aber er sagt auch nicht, seid Weichspüler. Und seid stumme Hunde und naive Mitmacher. Sondern wir sind loyale Staatsbürger mit aufrechtem Gang. Und was uns aufrecht macht, ist nicht unsere Charakterstärke, sondern die biblische Wahrheit. Und dann das Letzte, das Verhalten gegenüber dem Arbeitgeber. Wir sollen bereit sein, sagt Paulus, auch da, gehorsam zu sein gegenüber Gott und nicht nach Vergeltung trachten, wo uns Unrecht geschieht. Wir dürfen schon für unser Recht eintreten. Ich glaube nicht, dass es einem Christen verboten ist, in eine Gewerkschaft zum Beispiel einzutreten. Natürlich kann er nicht alles mitmachen, was jede Gewerkschaft macht. Aber wir sollen im Einklang mit den Gesetzen uns verhalten. Aber wir sollen uns nicht rächen. Wir sollen vorbildlich sein, was unsere Arbeitsmoral angeht. Und wir müssen notfalls auch hinnehmen, dass wir auch Unrecht erleiden. Wir können nicht, weil uns Unrecht getan wird, einen Betrieb anzünden. Lesen Sie diese Verse bitte nochmal in Ruhe durch. Petrus sagt hier, als die Freien, aber nicht als diejenigen, die ihre Freiheit zum Deckmantel für die Bosheit nehmen. Und er sagt, wir sollen nicht negativ auffallen wegen Schuld. Wir sollen vorbildlich sein, wir sollen integer sein. Lesen wir einfach nochmal diese Verse ab Vers 18. Ihr Sklaven, können wir heute sagen, ihr Arbeitnehmer, ordnet euch in aller Furcht dem Herrn unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Um des Gewissens willen. Weil er sagt, ich muss die Obrigkeit achten, ich muss bestimmte Strukturen achten. Das heißt nicht, dass er nicht im Beirat der Mitarbeiterschaft sein kann und sagen kann, da passieren Dinge, die nicht in Ordnung sind. Nochmal, wir kuschen nicht. Wir sind loyal mit dem aufrechten Gang. Das gilt auch hier. Aber wir wissen, dass es auch so kommen kann, dass uns Unrecht geschieht. Und dass wir in bestimmten Situationen leiden. Und ich kenne etliche Christen, die haben eine ziemlich schwierige Arbeitssituation momentan zu ertragen. Und sie können nicht einfach alles kurz und klein schlagen. Die kuschen nicht, die biedern sich nicht an. Sie versuchen, glaubwürdig zu bleiben und leiden auch ein Stück weit. Und Petrus sagt, ist nicht so schlimm. Es ist besser, du leidest um guter Taten willen, als um böser Taten willen. Das ist auch Gnade bei Gott. Er wird dir auch die Kraft geben. Er kann das auch zum Guten und zum Segen für dich wenden. Dazu seid ihr berufen. So. Und dann kommt der Schluss. Und wenn wir den geschafft haben, haben wir dieses Kapitel geschafft. Aber diese letzten Verse bitte ich, dass wir die uns noch angucken. Die sind so wunderbar. Da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Können wir auch machen. Ist dem anheim stellen, der gerecht richtet. Und wenn der Chef fies ist und du keine Möglichkeit hast, dich auf eine ordentliche Weise dagegen zu wehren, Stell es dem anheim, der gerecht richtet. Er sieht deine Situation, sagt Petrus. Und er hat selber eine ganze Menge ertragen und erduldet und schweigend hingenommen, ohne nach Vergeltung zu trachten. So, und dann geht's weiter. Der 24, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe. Aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Das ist das Letzte, was Petrus uns hier sagt. Blickt auf das Leiden unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn Sie den Text hören, dann merken Sie, dann klingt immer ein anderer Text im Hintergrund mit. Und wissen Sie, welches dieser vertraute Text ist, der immer im Hintergrund mitklingt? Das ist Jesaja 53. Das ist ein großes Zitat aus Jesaja 53. Ich habe versucht, das noch mal ein bisschen anschaulich zu machen. Wer möchte, kann sich das auch noch kopieren. Also zum Beispiel, der keine Sünde getan hat, in dessen Mund sich kein Betrug fand, das findet sich so ganz ähnlich in Vers 9 bei Jesaja wieder, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Oder durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das ist hier in Jesaja 53, Vers 5, Vers 24 bei Petrus. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Oder Vers 25 bei Petrus. Ihr wart wie die irrenden Schafe. Das steht bei Jesaja in Vers 6. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Es ist dieses große Kapitel über den Herrn Jesus, über den Messias und sein stellvertretendes Leiden für uns. Das zitiert Petrus hier. Und er macht zwei Dinge deutlich. Dieses Leiden des Herrn Jesus hat eine exemplarische Funktion, eine beispielhafte Bedeutung und eine erlösende Bedeutung. Er sagt, guck mal, ihr müsst jetzt so viel leiden. Sieh dir den Herrn Jesus an. Folge seinem Beispiel nach. Er hat auf Vergeltung verzichtet, obwohl er sogar ganz ohne Sünde war. Er hat es ertragen. Er hat seine Feinde geliebt. Er hat für die, die ihn ans Kreuz gehauen haben, gebetet. Nimm das als Vorbild, die exemplarische Funktion seines Leidens. Er hat nicht um seine Ehre gekämpft. Er hat vertraut darauf, dass der Vater ihn rechtfertigt. Und darum musste er sich nicht selbst rächen und konnte seine Feinde lieben. Aber Petrus muss das dann auch gleich klar machen, damit es kein Missverständnis gibt. Das Opfer und Leiden des Herrn Jesus ist sehr viel mehr als ein Vorbild und Beispiel. Das wird ja heute oft so verkürzt, dass man sagt, ja, Jesus hat gelitten am Kreuz und darum ist er solidarisch mit allen, die leiden. Und er hat gezeigt, dass man auch verzichten kann und zurückstecken kann und nicht vergelten muss und keine Rache üben muss. Das wäre viel zu wenig. Und damit dieses Missverständnis überhaupt erst nicht aufkommen kann, und weil er so ergriffen davon ist, was der Herr Jesus getan hat für uns, macht Petrus das dann am Schluss als einen Höhepunkt noch klar. Diese Hauptbedeutung seines Leidens, nämlich seine erlösende Wirkung, seine erlösende Funktion. In Vers 24, da sagt er, der unsere Sünden, und da ist es nicht mehr Vorbild, das kann keiner von uns Jesus nachmachen, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz und der stellvertretend sein Leben gegeben hat, warum konnte er es geben? Vers 22, weil es sündlos war. Es war noch nicht verwirkt. Er bezahlte für meine Schuld. Die Macht seines Kreuzes hat meine Erlösung bewirkt. Dadurch darf ich jetzt zu ihm gehören als dem lebendigen Stein. Ewiges Leben haben, Vergebung meiner Schuld, in Gemeinschaft mit Gott leben, zu seinem herrlichen, erlösten Volk gehören. Das hat der Herr Jesus für uns bewirkt. Und das ist so wunderbar. So wird Petrus am Ende dieses langen Gedankengangs. Und Sie können ihn jederzeit nachvollziehen durch diese Gliederung. Wachst im Glauben, überzeugt die Welt. So wird Petrus am Ende dieses langen Gedankengangs wieder zum Kreuz geführt. Und es wird am Ende deutlich, das ist die Grundlage deiner Existenz. Dass der Herr Jesus sein sündloses Leben an dieses Kreuz hat nageln lassen, um die Strafe für deine Schuld zu bezahlen. Mehr als das geht nicht. Mehr können wir nicht sagen. Das ist die Basis. Das ist zugleich der Gipfel, zu dem am Ende alles wieder hingeführt wird. Und wenn du im Glauben wachsen willst, wird es nur deshalb möglich sein, weil der Herr deine Schuld beglichen hat, weil er dich dadurch in seine Familie reingezogen hat und weil er jetzt dein Leben in der Hand hat. Und wenn du der Welt gegenübertreten und ihr etwas zu sagen haben willst, dann wirst du es nur sagen können als ein Bote des gekreuzigten Christus. Und du wirst von seinem Kreuz berichten können. Und du wirst versuchen, die Menschen dazu zu bringen, dass dadurch, dass du glaubhaft lebst, dass du bereit bist, auch zu verzichten, dass du wirklich dich ausrichtest, auch an Jesus als deinem Vorbild. Aber noch viel mehr, du weißt, du kannst das ja nie erfüllen, dass du derjenige bist, der als Zeuge dieser Welt gegenübertritt und sagt, es gibt eine Lösung der Schuldfrage. Es gibt eine Lösung der Höllenfrage. Es gibt eine Lösung aller Verzweiflungen und Vergeblichkeiten. Und das ist der Jesus Christus. Und er hat auch deine Schuld hinaufgetragen an sein Kreuz. Am Ende steht der Blick auf das Kreuz, im Wissen um die Auferstehung. Und überlegen Sie mal, das ist Petrus. Überlegen Sie mal, wie schwer war das dem Petrus, dem jungen Petrus, früher gefallen, diesen Weg zu akzeptieren. Als er erstmals begann, sich damit auseinanderzusetzen, dass der Jesus ans Kreuz gehen würde. Dieser Petrus, der das jetzt schreibt, hat gesagt, bloß nicht, völlig falsch, so geht es nie. Und der Herr hat ihn überwunden, der hat ihn überzeugt. Und jetzt ist das, was Petrus strikt abgelehnt hat, die Mitte seiner Verkündigung geworden. Das ist so bewegend. Und deswegen möchte ich schließen, indem ich ein Lied zitiere, einen Ausschnitt aus einem Lied. Ich bin überzeugt, wenn es das damals schon gegeben hätte, dann wäre das bestimmt eines der Lieblingslieder von Petrus gewesen. Bruder Norzig, Lukas und ich haben das letzten Sonntag mitgesungen bei der Abendmahlsfeier in der Grace Community Church mit den Hunderten von Pastoren und Gemeindemitarbeitern. Und wir haben dieses Lied gesungen Seite an Seite mit den großen alten Hymnen über das Kreuz und das stellvertretende Leiden des Herrn Jesus. Und dieses Lied, das ein neueres ist, von einem irischen Musiker namens Keith Getty. Es passte so gut, wie John MacArthur auch sagte, es passte so gut, diese neue Hymne neben diese alten Hymnen. Weil es die gleiche Botschaft hat. Weil es von demselben Kreuz spricht, an dem Christus für uns starb. Und da heißt es dann in dieser letzten Strophe, O, sieh meinen Namen hineingeschrieben in deine Wunden. Denn durch dein Leiden bin ich frei. Der Tod ist zerschmettert zu Tode. Die Freiheit des Lebens neu geschenkt. Gewonnen durch deine selbstlose Liebe. Und dann sagt der Refrain, das ist die Macht des Kreuzes. Christus wurde zur Sünde für uns. Er nahm die Schuld. Er trug den Zorn. Wir stehen begnadigt an dem Kreuz. Mehr gibt es nicht zu sagen, mehr gibt es nicht, als das, was der Herr für uns getan hat. Und davon leben wir. Und mit dieser Hoffnung kommen wir sicher an sein Ziel. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir loben dich und wir preisen dich dafür, dass du durch deine Macht, durch deine Liebe, durch dein Opfer am Kreuz wirklich unsere Verlorenheit und Verdammnis aufgehoben hast, dass du den Tod zu Tode zerschmettert und zermahlen hast, dass du die Fesseln der Schuld und Verzweiflung aufgesprengt hast und dass du alle, die an dich glauben, hineingezogen hast in deine Familie, hineingezogen in deine Gemeinschaft. Und dass wir darin jetzt leben dürfen. Und dass wir von der Milch deines Wortes uns ernähren dürfen. Und dass du uns auch in diese Gemeinschaft hineinstellst. Und versprochen hast, uns sicher nach Hause zu bringen. Herr, wir wollen dich loben und ehren und dir danken. Und wir bitten dich, dass deine Wahrheit unser Herz so sehr bewegt, dass sie uns immer mehr verändert, immer fester an dich bindet und dass sie uns den Mut gibt, dieser Welt entgegenzutreten mit deiner Liebe und mit deiner Wahrheit. Und gebrauche es doch dazu, dass noch viele dazu kommen, dass sie dich ehren, dass sie dich erkennen und dass sie die erlösende Kraft deines Kreuzes auch selbst erfahren. Herr, halte uns fest bei dir und sei gelobt für deine Treue in Ewigkeit. Amen.